Die Organisation gibt es schon seit 1981 und sie ist damals in Kanada und USA gegründet worden. Und im englischen Sprachgebrauch bedeuten Brigaden einfach nur Arbeitseinheiten. Ist also neutral konnotiert, das ist nicht militärisch zu verstehen. Und sie haben sich damals Peace Brigades genannt, weil die Idee war, dass man mit vielen Menschen in jene Gebiete geht, wo es große Menschenrechtsverletzungen gibt und versucht, das zu beobachten und das Bewusstsein der Öffentlichkeit darauf zu lenken und als neutrale Partei schlichtend einzuwirken. Genau, das war damals der Gedanke. Inzwischen hat sich sehr viel verändert.
Was man nicht zuletzt auch an deinem Job sehen kann, denn einer deiner Aufgaben ist, Referent für politische Bildung zu sein. Das heißt also, man würde ja bei dem, was du beschrieben hast, eher über so fast journalistische Arbeit reden. Politische Bildung und Journalismus müssen nicht unbedingt Hand in Hand gehen. Manchmal ist es sogar besser, wenn sie sehr strikt getrennt sind. Wie sieht denn sozusagen diese Form der Beobachtung aus und an wen wendet sich das eigentlich?
Ja, das stimmt. Also ich habe auch einen journalistischen Hintergrund. Das hat viel damit zu tun, ist aber in der Form, wie es ausgeübt wird, dann auch anders. Wir haben also 8 Projekte derzeit. Die sind in Kolumbien, in Mexiko, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Kenia, Indonesien und in Nepal. Und ich komme aus dem Indonesien-Projekt. Und in diesen Projekten sind wir in Regionen, wo sehr viele Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und haben dort Teams vor Ort mit Freiwilligen, die nach langer Einarbeitung dann versuchen, in diesen Regionen das Licht der Öffentlichkeit auf die Menschenrechtsverletzungen vor Ort zu richten und damit einen Schutz aufzubauen für die dortigen lokalen Menschenrechtsverteidiger und deren Organisationen und somit präventiv zu arbeiten, um zu verhindern, dass sie weiterhin bedroht werden oder angegriffen werden. Also das ist ein Präventionskonzept und funktioniert nur über eine permanente lokale Präsenz vor Ort, was dann auch dazu führt, dass in der Organisation sehr viel Expertise und Wissen entsteht über die Konflikte in Kolumbien oder Guatemala oder Indonesien, das dann wiederum weitergetragen werden kann an die Regierungen der Länder, aus denen wir kommen, also meistens aus den reichen Ländern des Nordens, USA, Deutschland, Kanada, und als Advocacy genutzt werden kann, um Einfluss zu nehmen auf die dortigen Regierungen, wo die Menschenrechtsverletzungen stattfinden.
Jetzt weiß ich, dass mit sowas, es gibt ja viele Menschenrechtsorganisationen, ja, keine Ahnung, Amnesty International ist mit Sicherheit die bekannteste. Oder Human Rights Watch und wie sie alle heißen. Was unterscheidet euch von zum Beispiel Amnesty International mit eurer Arbeit?
Genau, also Amnesty International ist auch ein wichtiger Partner des Indonesien-Projekts. Sie haben uns zeitweise auch finanziert. Wir arbeiten also eng zusammen mit Amnesty. Amnesty arbeitet eher reaktiv. Das heißt, wenn Menschenrechtsverletzungen passieren, dann können sie ihre weltweiten Netzwerke und ihre wichtige Position und das Image, das sie haben, nutzen, um darauf aufmerksam zu machen und eventuell mit Alarmaktionen und Unterschriftaktionen Veränderungen zu bewirken, insbesondere in den Regierungen dieser Länder, wo die Verletzungen stattgefunden haben. Während PBI eher präventiv arbeitet, wir sind vor Ort, wir können auch vor Ort sein, selbst in den kleinsten Gemeinden, wo eben Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Das kann Amnesty häufig gar nicht, das dürfen sie nicht hin oder so. Wir bauen das über Jahre auf, die Präsenz und das Vertrauen sowohl der Behörden als auch der dortigen Organisationen. Und können so als neutrale Partei davon berichten und darüber Analysen schreiben und auch durch die Präsenz versuchen, Menschenrechtsverletzungen präventiv abzuschrecken.
Wir haben vorhin ein Beispiel gehabt aus Guatemala. Da ging es in La Puya um um den Landraub für eine Goldmine von denjenigen Menschen, die vor Ort gelebt haben, die quasi da in einem Konflikt mit einem Konzern standen und bei dem PBI vor Ort gewesen ist und dort den Job gemacht hat. Jetzt weiß ich, dass die PBI nur auf Ruf agiert. Also ihr fahrt nicht los und sucht euch einen Konflikt, sondern es geht darum, dass ihr gerufen werden müsst und dass es eine Akzeptanz geben muss, also ihr offiziell einreisen dürfen müsst, das heißt also auch sozusagen der Staat darüber Bescheid weiß, dass ihr im Land seid und dergleichen mehr. Wie erfahren denn Menschen zum Beispiel in Indonesien, wo du ja aktiv bist, davon, dass es PBI überhaupt gibt? Wenn jetzt, sagen wir mal, Urwald XY-Stück abgeholzt werden soll, woher wissen die, da gibt es im Norden irgendwo eine Organisation, die uns helfen könnte?
Ja, unsere Präsenz in den Ländern, die wird über Jahre aufgebaut. Also es gibt erstmal Erkundungsmissionen, dann gibt es verschiedene Analysephasen, die wir haben, in denen wir uns mit verschiedenen Akteuren, insbesondere Menschenrechtsorganisationen vor Ort austauschen und den Bedarf, den sie eventuell haben, ergründen. Und das dauert ziemlich lange, bis sich das dann auch herumspricht, was PBI macht und was unsere Möglichkeiten sind. Und wenn wir feststellen, dass es wirklich den Bedarf gibt für unsere Art der Menschenrechtsverteidigung, also indem wir einen präventiven Schutz für die dortigen Menschenrechtsverteidiger aufbauen, wenn sich dieser Bedarf erhärtet, dann gehen wir erst in Verhandlungen mit den dortigen lokalen Menschenrechtsverteidigern, ob wir vor Ort wirken können und prüfen, ob wir das auch finanzieren können und ob wir auch genügend Freiwillige haben, die das machen können. Das dauert ziemlich lange und dann spricht sich das auch rum. Und wir haben meistens sehr viele Anfragen auf Begleitschutz, wie wir das nennen. Und wir können denen nicht allen folgen, weil wir einfach zu klein sind. Es gibt andere Organisationen, die auch Begleitschutz machen, wie Carea zum Beispiel und auch in bestimmten Ländern ganz spezielle lokale Menschenrechtsorganisationen. Es ist wunderbar, wenn wir zusammenarbeiten können und es ist auch Platz dafür viel, viel mehr Organisationen. Aber das stimmt, es ist eine unserer Prinzipien. Wir gehen nicht und sagen, wir machen das für euch, wollt ihr das, sondern das entsteht dadurch, dass wir über lange Monate und Jahre das da aufbauen und dann kommen die Anfragen an uns und dann werden sie auch besonders geprüft. Ein weiteres Prinzip ist natürlich, dass wir eine neutrale Partei sind und wir nicht Position beziehen in dem politischen Konflikt. Also zum Beispiel in Indonesien gibt es in Papua einen separatistischen Konflikt. Da sagen wir nicht, ja, ihr sollt euch trennen von Indonesien, ihr habt recht. Oder wir sagen, nein, ihr sollt Teil von Indonesien bleiben. Dann nehmen wir keine Stellung zu. Und das ermöglicht uns auch reinzukommen in diesen konfliktiven Gebieten und vom Staat die Visen zu bekommen, die Visa zu bekommen. Wir halten uns ganz strikt daran, einen Raum zu schaffen, in dem die Menschenrechte eingehalten werden und dadurch ist die Möglichkeit gibt es einer friedlichen Konfliktlösung.
Das klingt sehr kompliziert und vielleicht können wir genau am Beispiel Indonesien später da nochmal drauf gucken, was das denn, dieses Neutralitätsgebot oder dieses Prinzip, wie sich sowas umsetzen lässt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich euch rufe, dann rufe ich euch ja, damit ihr mir helft und Hilfe sollte ja auch Beistand sein, der vielleicht pro heißt. Aber da gucken wir gleich drauf. Du hast gerade ein Schlüsselwort fallen lassen, Freiwillige vor Ort. Wie ist denn die Struktur, wenn du von Freiwilligen redest? Reden wir hier über ehrenamtliche Arbeit?
Nein. Die Leute, die in die Projekte gehen, die in die Teams vor Ort gehen, im Kolumbien-Projekt, das ja unser größtes Projekt ist, gibt es mehrere Teams, ich glaube drei derzeit. Und diese Teams bestehen aus etwa 6 bis 10 Freiwilligen, die aus verschiedenen Ländern kommen, meistens aus den Ländern des Nordens. Und sie arbeiten weitgehend ehrenamtlich eigentlich. Sie bekommen eine Art Taschengeld monatlich, womit all das abgedeckt ist, was sie vor Ort brauchen in der wenigen Freizeit, die sie haben. Natürlich werden ihre Flüge bezahlt und alle ihre Kosten, die sie haben, also Logis und Telefon und Internet und was auch immer, das wird alles gestellt. Es gibt aber kein Gehalt dafür, sondern halt nur ein Taschengeld, das ist über 150 oder 200 Dollar oder so in etwa im Monat. Das, was man dann braucht, um keine Ahnung, mal im Urlaub zu fahren oder am Nachmittag sich irgendwie eine Freizeitveranstaltung zu gönnen.
Ich sitze mit Paul Metsch im Gespräch über die Arbeit von Peace Brigades International. Wir haben gerade so ein bisschen die Struktur versucht zu beleuchten und einen Einblick darin gegeben, warum Peace Brigades und auf welche Art und Weise in welche Regionen der Erde kommt. Du bist als Referent für politische Bildung auf der einen Seite, aber vor allen Dingen, du hast es schon erwähnt, mit einem Projekt in Indonesien beschäftigt. Was konkret ist denn das, warum ihr in Indonesien engagiert seid und was waren da die Felder eurer Arbeit bislang?
Ja, das begann schon 1999. Damals war es hauptsächlich die Krise in Timor und die Unabhängigkeitsbewegung in Timor, die ja zur Abspaltung führte. Es war auch ein sehr blutiger Abschnitt. Aber heute gilt das als ein erfolgreiches Modell, auch internationale Vermittlung. Vereinten Nationen und aus Finnland, dass es und anderen Ländern, dass es dazu einer friedlichen Lösung kam. Und da war BBI zuerst tätig. Später, nachdem das mehr oder weniger nicht mehr den Bedarf hatte, gab es in Aceh einen ähnlichen Konflikt. Das ist in Nord-Sumatra. Der ist auch uralt, Jahrzehnte schwellt er schon. Und gleichzeitig gab es in Papua, einer sehr großen Insel nördlich von Australien, die enorm viele Ressourcen hat an Gold und natürlich den drittgrößten Regenwald weltweit hat, gab es auch einen sehr großen Bedarf für Menschenrechtsschutz. Die indigenen Papuas, die bezweifeln, dass sie zu Indonesien gehören, das ja nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig wurde von den Niederländern. Und sie sagen, nein, sie gehören, haben nie dazu gehört. Und das hat dazu geführt, dass es seit vielen Jahrzehnten mit sehr vielen Todesopfern einen Konflikt gibt zwischen den indigenen Papuas und der Zentralregierung. Und dazu kommt aber eben noch die enormen wirtschaftlichen Interessen, die Papua ganz anders lagern als zum Beispiel Timor, wo es keinerlei wirtschaftliche Interessen gab und deswegen der Weg für eine einigermaßen friedliche Abspaltung gegeben war. In Papua liegen enorme Goldreserven, da ist die größte Gold- und Kupfermine der Welt, also sicher auch ein Teil des Kupfers, das wir in unseren Leitungen haben, über die wir Musik hören oder Fernsehen gucken oder was auch immer, kommt aus dieser Region. Und da ist der Konflikt umso blutiger und auch, sage ich mal, nicht so aussichtsreich für eine Abspaltung. Genau, und diese Bedarfe waren es auch, die uns dazu geführt haben, dass wir dahin gehen. Es war auch sehr schwer, weil man in Indonesien sehr, sehr ablehnend ist gegenüber internationale Beteiligung und Einmischung in diesem Konflikt in Papua. Es ist tatsächlich gesperrt, die Region, da gehen keine Journalisten hin und auch keine Menschenrechtsorganisationen sind derzeit permanent vor Ort. Aber für uns war das eine sehr wichtige Region, um zu versuchen, die dortigen indigenen Menschenrechtsverteidiger zu schützen.
Wenn du sagst Menschenrechte, in welcher Form? Also klar, kriegerische Auseinandersetzungen bringen ja immer Menschenrechtsverletzungen mit sich, wenn sie nicht an sich schon eine ist. Was sozusagen war das konkrete Arbeitsfeld, wenn man so möchte?
Also man kann den Konflikt in Papua nicht als Krieg bezeichnen. Es ist schon ein Konflikt niedrigerer Intensität. Aber die meisten Menschenrechtsverletzungen sind Straflosigkeit. Das heißt, es passieren außer gerichtliche Verhaftungen. Es geschehen Morde, es geschehen Entführungen. Einschüchterungen, Angriffe auf die Menschenrechtsverteidiger, die nicht aufgeklärt werden von der dortigen Polizei und von den Menschenrechtskommissionen des Staates, die einfach passieren und immer wieder passieren, das schon seit vielen Jahrzehnten. Und das ist der Grund gewesen, warum wir angefragt wurden, natürlich auch andere Organisationen wie Human Rights Watch, Amnesty International, um dort mal zu analysieren, was da passiert und das auch an das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu bringen. Mhm.
Der andere Teil ist, du hast es gesagt, ihr versucht, eine Situation herzustellen, die aus diesem Konflikt heraustreten möglich macht und einen anderen Umgang zur Lösung, wenn ich das richtig verstanden habe, herbeiführen soll. Wie hast du ein Beispiel dafür, wie das da ausgesehen hat?
Ja, als wir damals zwei Teams in Papua hatten, das war im Jahr 2007/2008, war ich in dem Projekt. Inzwischen bin ich ja nur noch Komiteemitglied, das heißt, ich unterstütze das Projekt von hier aus und besuche es auch. Da ging es darum, dass die indigenen Papuas verlangt haben, sie sollen mehr Partizipation haben über die Ressourcen, die aus ihrem Land herausgetragen werden, über die Schäden und die Folgen, die Umweltfolgen, die dadurch verursacht werden und über die Politik insgesamt, also über den Rassismus, der ihnen gegenüber passiert, dass sie dann Schutz bekommen, Einfluss haben in der Zentralregierung, dass da Schutzmechanismen aufgebaut werden. Und da war ihre Hauptforderung gewesen, es soll ein Dialog entstehen auf gleicher Augenhöhe zwischen Vertreter der indigenen Papuas und der Zentralregierung in Jakarta. Jetzt ist Indonesien ein sehr mächtiges Land, also die größte Wirtschaftsmacht in Südostasien. Und diese Forderung, dass es zu sowas kommt, ist nie international unterstützt worden. Und wir haben uns sehr bemüht, dass diese Anfragen von Seiten der indigenen Bevölkerung in die internationale Presse auch kommen und das Bewusstsein, dass es dazu einen Dialog Darf gibt, auf gleicher Augenhöhe. Und dann hat es auch ein paar Unterstützung gegeben von Universitätseinrichtungen aus Jakarta, die gesagt haben, ja, das ist ein berechtigtes Interesse, was passiert eigentlich in diesem Land, so eine Riesenabholzung, hat auch was mit dem Klima zu tun. Und durch diese Forschungseinrichtungen aus Jakarta wurde dann die politische Forderung tatsächlich an höheren Kreise in der indonesischen Regierung getragen. Aber es hat nicht gelangt, damit es zu wirklich einem politischen Dialog kommt. Und genau, wir haben versucht, das auf jeden Fall auf einer höheren Ebene zu liften, und der Prozess ist immer noch im Gange letztlich.
Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Fakt der Neutralität in so einem Konflikt. Ich hatte vorhin so beim laut drüber nachdenken ja so die meine Bedenken geäußert, wie das möglich ist. Also auf der einen Seite, dass ihr euch entziehen könnt, einer Situation, in der man ja die Mächtigen von den Ohnmächtigen relativ leicht trennen kann vielleicht, also erkennen kann, wer hier eigentlich gerade die wirklich benachteiligte Fraktion ist. Und auf der anderen Seite die Erwartungen derjenigen, die euch um Unterstützung bitten, zu erfüllen in der Form, wie sie die eben auch eigentlich vielleicht an euch richten. Wie wird sowas ausbalanciert?
Ja, das ist sehr schwierig und tatsächlich eine Herausforderung Tag für Tag in den Teams und in den Projekten. Wir sind ganz klar für die Menschenrechtsverteidigung, ganz klar für den Schutz und ganz klar für die Bezeichnung und Anzeige, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt. Also da gibt es keine Unparteilichkeit. Für Menschenrechte ist ganz klar unsere Position. Und wenn sie verletzt werden, dann werden wir das auch dokumentieren und bringen das auch ans Tageslicht. Wir sind in dem politischen Diskurs, also wie gesagt, im Separatismus, sind wir nicht diejenigen, die irgendwelche Anforderungen oder Forderungen an die Regierungen stellen oder irgendwelche Seiten nehmen. Das heißt also, wenn wir in so eine Region gehen, dann führen wir Verhandlungen mit den Behörden und auch mit den dortigen kirchlichen Führern, wenn die relevant sind, indem wir klar machen, dass wir nur dafür da sind, um jene Menschenrechtsabkommen zu schützen, die sie ja unterschrieben haben, wo sie auch verantwortlich sind gegenüber den Vereinten Nationen oder anderen Institutionen. Und aufgrund dieses Hebels können wir da hineinkommen und hineinwachsen. Es ist für uns tatsächlich wichtig, auch das Vertrauen der Regierungen und der Sicherheitskräfte zu gewinnen, dass wir uns auch streng daran halten, nur Menschenrechtsverletzungen anzukreiden und nicht politische Forderungen an die Regierung zu stellen. Das können wir allerdings eben über andere Organisationen in unserem Netzwerk, wie zum Beispiel Human Rights Watch oder Amnesty, die gehen da viel mehr voran mit solchen Forderungen, die sich an Regierungsvertreter richten. Und da arbeiten wir Hand in Hand, da brauchen wir uns auch gegenseitig.
Ist das für die, ich nenne sie jetzt mal Mächtigen und damit gar nicht wegen der Polemik, sondern um zusammenzufassen, wie groß diese Diversität auch sein kann von denjenigen, denen ihr so gegenübersteht oder auf die ihr trefft. Wie schafft ihr da, also klar, die Neutralität müsste euch dabei helfen, aber als Player und als diejenigen, die auf Schwachstellen hinweisen, seid ihr ja trotzdem oppositionell zu denen, die eben die Menschenrechtsverletzungen begehen. Wie gefährlich ist das auch für euch?
Also für PBI-Freiwillige ist die Gefahr relativ gering, wenn man das vergleicht mit der Gefahr der Menschenrechtsverteidiger vor Ort, die sehr viele Opfer zu beklagen haben. Ich glaube, bei PBI gab es in der über 30-jährigen Geschichte nur ein einziges, oder es gab kein einziges Todesopfer, es gab nur Unfälle, die passiert sind, also nicht politisch waren. Also im Großen und Ganzen ist die Gefahr für uns gering, für Leib und Leben, aber wir erfahren natürlich auch sehr viel Einschüchterung und versuchte Einflussnahme und Manipulation, insbesondere übers Internet und über Mobiltelefone. Also da müssen wir uns sehr schützen. Aber für die Freiwilligen vor Ort ist die Gefahr relativ niedrig. Natürlich sind sie auch mit enormem psychischen Stress verbunden. Erstens erleben sie die Menschenrechtsverletzungen derjenigen, die sie seit Jahren begleiten, erleben sie mit als Beobachter. Und das kann sehr traumatisierend sein auf der einen Seite. Andererseits müssen sie beispielsweise bei Verhandlungen auch mit Militärführern sprechen, die in meinem Fall teilgenommen haben an Massaker in Timor, wo ich genau wusste, wie viele tausende Menschen er auf dem Gewissen hat, was sehr schwer ist, neutral aufzutreten. Also das sind große Belastungen, die man aushalten muss.
Eine große Zwangssituation entsteht für Organisationen eurer Art im Generellen an der Stelle, wo es um die Finanzen geht. So eine Arbeit muss finanziert sein, auch wenn vielleicht eine Mixtur aus Freiwilligen und nicht voll bezahlten da vielleicht Spielräume schafft. Aber es ist ein großer logistischer Aufwand, ein Netzwerk weltweit umspannt. Es ist eine große Organisation. Und selbst wenn man den deutschen Ableger nimmt mit euren Aktivitäten quer um den Globus, braucht das Ressourcen, die gleichzeitig, je nachdem, wo man sie herbekommt, natürlich wiederum Abhängigkeit schaffen. Ich weiß, dass ihr zum Beispiel vom EZB, glaube ich, Mittel bekommt, also sozusagen deutsche staatliche Mittel. Jetzt ist aber Deutschland oft ein Player in solchen Situationen. Entweder als Wirtschaftspartner oder als Investor vor Ort oder sowas spielen ja deutsche Unternehmen oder deutsche wirtschaftliche Interessen auch eine Rolle. Wie geht ihr mit dieser Zwickmühle um?
Ja, also ich muss dazu hinzufügen, dass wir nicht nur die Freiwilligen vor Ort haben, sondern in den Projekten gibt es auch einen Anteil an Hauptamtlichen, das sind zivile Friedenskräfte. Der zivile Friedensdienst ist ein Programm des BMZ, also des Bundesministeriums für Entwicklungshilfe. Und das gibt es auch schon seit etwa 20 Jahren. Und das fördert, dass eben Experten für Friedensansätze oder für Menschenrechte in solche Projekte geht. Davon haben wir relativ viele vor Ort, also beispielsweise etwa 30% der Teilnehmer eines Projekts, die sind zivile Friedenskräfte, so geschätzt, mal in einem Projekt mal mehr, mal weniger. Und die werden richtig finanziert eben durch diese Gehälter des BMZ. Das schafft natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Insgesamt ist der zivile Friedensdienst über die verschiedenen Foren, die es bietet, sehr unabhängig von der Regierungslinie Deutschlands. Es gestattet uns einen großen Spielraum, um unsere Aktivitäten durchzuführen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich darauf achten, dass der ZFD nicht zu einem zu großen und zu wichtigen Geldgeber ist, der uns dann eben zu sehr in eine Abhängigkeit führt. Das machen wir, indem die Projekte ebenso wie BBI Deutschland und andere Ländergruppen sich unterschiedlich finanzieren. Also wir bekommen auch Gelder von Stiftungen oder von Brot für die Welt und von Miserior und versuchen das möglich so zu fragmentieren, dass wir nicht zu sehr abhängig sind. Die Projekte wiederum bekommen auch Gelder von der norwegischen Botschaft, beispielsweise das Indonesien-Projekt, das sich sehr um die Abholzung in Papua Sorgen macht, und von anderen Geldquellen und versuchen, so einen Ausgleich zu finden. Trotzdem gibt es manchmal Knatschpunkte, zum Beispiel als es um Waffenexporte nach Indonesien ging. Ich erinnere mich an ein Gespräch im Auswärtigen Amt, wo ich das ansprach. Und nachdem die Person, der Referent, sehr wohlwollend war zu der Arbeit von PBI, passte ihm dieser Punkt überhaupt nicht. Und ich sagte, ja, das spielt ja nun überhaupt keine Rolle, die paar Schiffe, die dort herumfahren. Und ich musste ihn dann ziemlich strikt korrigieren, dass die Schiffe tatsächlich beteiligt waren, um Fischer abzudrängen. Und das waren Schiffe aus der ehemaligen DDR, die eben verkauft wurden an Indonesien. Da gibt es durchaus Reibungspunkte und ich bin sehr darauf erpicht, dass PBI auch weiterhin seine Unabhängigkeit behält von zu großen Geldgebern. Und wir haben auch eine Fundraising-Policy, die es nicht erlaubt, dass Konzerne uns zum Beispiel bezahlen, da wir immer mehr mit Konzernen zu tun haben, also Konzernen gegenübertreten müssen, die zum Beispiel Abholzung betreiben oder Goldminen. Und die sind ein gewaltiger Player, die irgendwie 100.000 Mal reicher sind als wir. Wir haben dann nur eine Chance, wenn wir uns intelligent vernetzen und kreativ mit anderen Organisationen arbeiten, die dann durch ihre Expertise deren Vergehen an die Öffentlichkeit bringen und so gemeinsam versuchen, ja, ein Stück die versteckten Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden, bewusst zu machen und dagegen vorzugehen.